The new Wegovy pill is now available through Weight Watchers. Powerful GLP-1 results in a simple pill at the lowest price available. And with Weight Watchers, you can get doctor support and personalized nutrition programs. See if you qualify at weightwatchers.com. Ad not reviewed or approved by Novo Nordisk.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen. Und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 30. April, und wir sprechen über den Abgang von FED-Chef Jerome Powell, die Nacht der Wahrheit und die Ölpreiskapriolen, und wir erklären euch, warum ihr keine Angst vor Allzeithochs haben solltet. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt the one and only
Matthias Dvořák, und jetzt geht's los.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Die Nacht der Wahrheit, wie es ja einige genannt haben, hatte es durchaus in sich gestern Abend, und für einige Sprünge hat es auch gesorgt an den Märkten. Natürlich nicht nur wegen der Zahlen der vier Mag-7-Konzerne, die da nachbörslich mit ihren Bilanzen um die Ecke kamen, sondern auch der Ölpreis hat Wahnsinnssprünge hingelegt und die Märkte erst in die eine und dann in die andere Richtung geschickt.
Peter, aber jetzt mal der Reihe nach erstmal. Das war wirklich wild, aber das große Thema waren natürlich erst die Zahlen von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft letzte Nacht. Alle vier Konzerne haben bei Umsatz und Gewinn die wirklich hohen Erwartungen der Analysten nochmal übertroffen. Das ist ja so an sich schon einiges wert. Allerdings fielen die Reaktionen darauf ziemlich unterschiedlich aus.
Das kann man schon sagen, ja. Das ging weit auseinander. Der Gewinner des Abends oder der Nacht war ganz klar Alphabet, den irgendwie ja in letzter Zeit so ziemlich alles gelingt. Das ist so, wenn du mal einen Lauf hast. Um mehr als 5% ging die Aktie heute nach oben. In der Spitze waren es sogar mehr als 7%. Und natürlich schafft die Aktie schon wieder ein neues Allzeithoch. In allen Bereichen seien die KI-Investitionen beflügelnd gewesen, meinte Alphabet gestern. Vor allem im Cloud-Geschäft konnte die Google-Mutter deutlich stärker wachsen als gedacht.
Und zwar um mehr als 60% stiegen die Cloud-Umsätze im ersten Quartal. Insgesamt konnte Alphabet den Umsatz währungsbereinigt um 19% steigern. Der Gewinn hat sich dabei nahezu verdoppelt. Und den Rest des Jahres will der Konzern nicht langsamer werden. Das alles kam an den Märkten sehr gut an.
Ja, und damit war es das eigentlich auch schon wieder mit den positiven Reaktionen gestern, wenn man es mal genau nimmt. Denn Amazon hielt sich von den vier Konzernen noch eigentlich am zweitbesten, wenn man so will. Bedarf an KI-Anwendungen hat das Wachstum ordentlich beschleunigt. Die Cloud-Tochter AWS steigerte die Erlöse um ein Viertel und lieferte damit das stärkste Quartal seit insgesamt 15 Quartalen. Auch konzernweit insgesamt lief es ziemlich gut. Aber die Freude der Analysten und der Anleger hielt nur relativ kurz, denn der Ausblick für das laufende Quartal kam etwas schwächer daher als gehofft. Und das mag ja im Moment wirklich niemand. Nachdem die Aktie nämlich vorbörslich noch 4% gestiegen war, sie dann heute am Nachmittag am Handelsbeginn 2% im Minus.
Und kommen wir mal zum Verlierer der Nacht. Das ist Microsoft und auch Meta. Beide brachten eigentlich recht solide Zahlen auf breiter Front. Umsatz und Ergebnis war über den Erwartungen, aber in den Details gab es dann eben doch wieder ein paar Probleme. Microsoft Cloud-Geschäft wächst wieder etwas stärker, aber eben deutlich langsamer als das von Konkurrent Amazon. Und Meta wiederum enttäuschte bei der Zahl der aktiven Nutzer auf seinen Social-Media-Plattformen.
Außerdem hat er noch beklagt, dass ja der Iran das Internet quasi abgeschalten hat im Nahen Osten und da einige Nutzer verloren gegangen worden sind anscheinend. Bei beiden sauer aufgestoßen sind Investoren, aber vor allem die Kapitalinvestitionen, über die reden wir ja schon seit vielen, vielen Monaten. Da gucken alle etwas genauer hin und werden auch schnell nervös. Beide lagen mit ihren geplanten Investitionen, sowohl rückblickend auf das erste Quartal als auch ausblickend auf den Rest des Jahres, deutlich über dem, was Analysten so erwartet hatten. Microsoft kündigte zum Beispiel an, in diesem Jahr 190 Milliarden Dollar investieren zu wollen in den Ausbau von KI-Rechenzentren und Co. Das sind 61% mehr als im vergangenen Jahr. Und Beide Unternehmen melden, dass die höheren Investitionen vor allem mit den so rasant gestiegenen Speicherchip- und auch Chippreisen zu tun hat. Und das facht natürlich diese Sorge wieder an, dass es die Konzerne womöglich doch übertreiben mit ihren Investitionen und das Geld halt nicht so schnell wieder reinverdient werden kann, wie die Börse das eigentlich am liebsten mag.
Entsprechend ging es für diese beiden Aktien auch abwärts an der Börse. Meta verlor heute rund 10%, Microsoft immerhin mehr als 5%. Aber wenn man das jetzt nochmal ein bisschen genauer betrachtet, ist das kein wirkliches Drama, denn das Wachstum bei beiden Konzernen ist weiterhin ausreichend vorhanden. Und man muss ja auch sagen, Peter, die Cash-Maschinen, die laufen schon noch, oder?
Allerdings, man könnte jetzt nicht sagen, dass sie nicht Geld verdienen. Und zwar ordentlich. So, ziemlich viele Quartalszahlen gab es ehrlicherweise heute Nacht und auch heute im Laufe des Tages. Und ich würde sagen, wir machen da so ein bisschen einen Schnelldurchlauf draus, weil sonst sitzen wir morgen noch hier und wir haben ja irgendwie auch alle noch andere Dinge zu tun, hoffentlich. Eli Lilly konnte mit seinen Zahlen überzeugen und hob auch noch den Ausblick an fürs Gesamtjahr der Pharmakonzern. Dafür gab es ein Kursplus von mehr als 7%. Und die ganz schön unter Druck geratene Royal Caribbean konnte die stark gesenkten Erwartungen übertreffen und legten sogar um mehr als 6% zu. Die Kreuzfahrtbranche hat ja seit Beginn des Irankrieges wegen der hohen Ölpreise, natürlich wegen der hohen Spritpreise, die daraus resultieren, ganz schön federn lassen müssen. Punkten konnte heute dann auch noch Ford, der Autokonzern. Die Zahlen lagen über den Erwartungen und die Prognosen fürs Gesamtjahr sind angehoben worden. Allerdings, das ist so ein bisschen die Keynote daneben, die das Ganze ein wenig trübt, profitierte der Konzern eigentlich im Wesentlichen vor allem von den anstehenden Rückzahlungen der Strafzölle, die ja mittlerweile verboten sind. 1,3 Milliarden Dollar soll der Konzern vom Staat zurückbekommen und die hat er sicherheitshalber schon mal als Buchgewinn ins erste Quartal reingepackt.
Da wird der US-Präsident aber wütend, wenn
kann ich mir auch vorstellen,
er das auszahlen muss. In Deutschland gab es heute auch einiges an Bilanzen. VW musste mal wieder einen Ergebnisrückgang vermelden um 14%. Der Nettogewinn lag leicht unter den Erwartungen des Marktes. Aber da sich offenbar eh niemand auf irgendwelche positiven Zahlen vorbereitet hatte, nach den Dramen von VW zuletzt, ging es heute sogar leicht bergauf mit der Aktie.
Ja, war durchaus verblüffend. Der große Tagessieger im DAX war aber die Post oder heutzutage sagt man ja DHL zu dem Laden. Mehr als 5% konnte die Aktie zulegen, weil dank Sparprogramm und Preiserhöhungen der Konzern das Ergebnis im ersten Quartal um mehr als 8% steigern konnte. Und damit lag man auch deutlich über den Analystenerwartungen. Der Pharmakonzern Merck, der Deutsche wohlgemerkt, hatte ebenfalls bessere Zahlen abgeliefert und die Prognose nach oben angepasst. Auch das kam gut an und die Aktie legte um fast 2% zu.
Ja, dann müssen wir noch über die Kapriolen beim Ölpreis sprechen. Denn nachdem Trump intern die Berater angewiesen hat, Pläne für eine längere Blockade der Straße von Hormuz zu machen, gab es auch Berichte, es könnte neue Angriffe auf den Iran geben. Daraufhin schoss der Ölpreis heute Nacht zwischenzeitlich auf $126 je Barrel. So hoch war er noch nie seit Ausbruch des Irankriegs.
Und auch nur einmal höher vor ein paar Jahren, 2022. Die Folge war natürlich erstmal ein Kursrutsch an den Börsen heute Morgen. Und zwar quasi rund um den Globus. Asiens Börsen und auch die großen Indizes in Europa wie der DAX und der Stock 600 lagen durch die Bank im Minus. Doch dann gab es so ein bisschen Entwarnung und der Ölpreis sackte wieder ab auf jetzt sind es am Nachmittag $114 je Barrel und damit ungefähr $3 unter dem Wert, als wir gestern Podcast aufgenommen haben, bevor es dann durch die Decke ging. Und damit drehten die Börsen dann heute auch schnell wieder in die andere Richtung rum. Am Nachmittag ist der DAX endlich mal wieder im Plus. Um 0,6% ging's mit dem Leitindex heute hoch. Und heute Morgen sah es nämlich noch aus nach dem 9. Minustag in Folge. Und das ist eine Minus-Negativstrecke, das gab es zuletzt im Jahr 2011.
Auch in den USA dominierte die Farbe grün. Der Dow Jones kann dank guter Zahlen seiner Unternehmen knapp 1% zulegen. Der S&P 500 ist minimal im Plus. Der Technologieindex Nasdaq gab aber ein 0,5% ab. nach den negativen Kursreaktionen bei den Tech-Riesen irgendwie auch keine so große Überraschung.
Ja, und dann haben wir noch die ganzen Notenbanken. Das geht fast unter bei den ganzen vielen Unternehmenszahlen. Da haben nämlich einen Haufen getagt und wie erwartet hat weder die US-Notenbank FED heute Nacht noch die EZB oder die Bank of England heute Mittag an der Zinsschraube gedreht. Bei der FED gab es allerdings die größte Uneinigkeit innerhalb des Boards seit den frühen 90er Jahren. Mit 8-4 blieb es bei der Zinspause, aber 4 Gegenstimmen, das hat wirklich Seltenheitswert.
Dass sich einer im Board sogar explizit für sinkende Zinsen aussprach, ist auch eine ganz eigene Sicht auf die aktuelle Lage.
Allerdings.
Denn passend zu den Sitzungen gab es nämlich auch neue Inflationsdaten aus den USA und die kamen allesamt wie erwartet höher daher. Im Euroraum sind die Verbraucherpreise um 3% gestiegen. In den USA ist der PCE-Index, auf den die Fed immer so gerne schaut, auf 3,2% geklettert. Und das dürfte bei den hohen Rohstoffkosten auch noch nicht das Ende der Geschichte gewesen sein.
Ja, und da sind dann sich explizit für Zinssenkungen auszusprechen doch durchaus interessante Moves für einen Notenbanker. Vor allem, weil er ja jetzt nicht mehr Jerome Powells Nachfolger werden kann. Das wird ja nun Kevin Warsh. Und weil Jo und ich gestern im Podcast ja auch schon drüber gesprochen haben, Jerome Powell hat ja seine letzte Sitzung gehalten gestern Nacht und auch seine letzte Pressekonferenz gegeben, die er schmunzelnd und ganz unspektakulär wie immer einfach nur mit den Worten beendete: I won't see you next time. Aber so ein bisschen piesacken, das kann er dann doch nicht bleiben lassen, denn er wird seinen Vertrag nämlich erfüllen und bleibt also erstmal weiter bei der Fed und damit auch im Board der Notenbank drin und wird dann seinem Nachfolger Kevin Warsh wohl doch ein bisschen auf die Finger schauen.
Peter, Aktien, die sind doch irgendwie auch wie Handtaschen, oder? Je teurer sie sind, desto attraktiver wirken sie.
Matze, hast du was geraucht heute oder? Was ist los mit dir?
Nein, noch nicht, aber jetzt überleg doch mal. Erreicht der Kurs einer Aktie ein Allzeithoch, werden Anleger natürlich hellhörig. Die einen halten die Entwicklung dann für eine komplette Übertreibung und die ganze Geschichte für total überbewertet. Die anderen hoffen auf einen Epochenwandel in der Unternehmensgeschichte und denken, es geht nur noch to the moon. Und wenn die Optimisten die Überhand gewinnen, dann führt das natürlich in der Folge zu steigenden Kursen. Und ein Perpetuum mobile ist quasi geboren. Und bei den bekannten Luxushandtaschen ist das doch auch nicht anders.
Ja, das mit den Handtaschen weiß ich jetzt nicht so genau, ist nicht mein Business. Aber natürlich mal ganz im Ernst, auch wenn das jetzt alles ein bisschen wirr klingt, aber irgendwie hast du schon recht. Klar, hohe Preise folgen höheren Preise. So einfach kann Börse manchmal auch sein. Aber eine Einschränkung mache ich da jetzt einfach mal. Ein Allzeithoch garantiert keine künftigen neuen Allzeithochs, oder?
Nicht immer, aber warum die Beobachtung von Allzeithochs bei Aktien durchaus Sinn machen kann, das zeigt unser werter Kollege Dirk mal wieder in einem wunderbaren Artikel auf Focus Plus. Den Link, den stellen wir euch auch unten rein. Und in seiner Analyse zitiert er auch die Experten von RBC Global Asset Management und die haben sich einmal den S&P 500 von Januar 1950 bis August 2025 angeschaut und in dieser Zeit hat der Index 1325 Allzeithochs erreicht. Das sind durchschnittlich immerhin 17 Allzeithochs pro Jahr. Und die Korrekturen des US-Barometers lagen in den 12 Monaten nach einem Allzeithoch nur in 9% aller Fälle über 10%. Nach 24 Monaten waren es sogar nur 2%.
Ja, macht irgendwie schon Sinn. Wenn eine Aktie einen Allzeithoch erreicht, sind alle Käufer im Plus. Es gibt keine Anleger, die auf Verlusten sitzen, logischerweise. Es erleichtert einen weiteren Anstieg, auch wenn die Fundamentaldaten so von so einem Unternehmen das vielleicht gar nicht mehr so richtig gerechtfertigen. Viele Anleger steigen ein, aus Angst, den weiteren Anstieg zu verpassen. Das Verhalten bezeichnen Experten ja als Fear of Missing Out, also als FOMO. Das haben wir schon oft hier besprochen und das kennen wir ja auch ganz gut. Mindestens mal in unserer Redaktion und auch in der Podcast-Redaktion, da reden wir ja häufiger mal drüber.
Zudem erzeugt ein Allzeithoch bedeutender Aktien in den Medien reichlich Schlagzeilen, was wiederum neue Anleger anlocken kann und die Kurse weiter nach oben treibt. Dirk hat sich auf jeden Fall auch mal auf der Suche nach solchen Überfliegern gemacht, die auf oder nahe ihres jeweiligen Allzeithochs notieren, und er hat dabei 10 Aktien gefunden, die einen zweiten Blick wert sein könnten.
Da müssen wir euch natürlich ein bisschen was mal von vorstellen. Der Ingenieursspezialist Argan schießt dabei den Vogel ab, und zwar wirklich. Die Aktie katapultierte sich in den vergangenen 5 Jahren um 1216% nach oben. Wer hat sie wieder nicht gehabt? Ich. Getrieben von Elektrifizierungstrends natürlich und dem massiven Bedarf an neuer Infrastruktur, blickt das Management auf volle Auftragsbücher. Die jüngsten Zahlen waren ziemlich beeindruckend. Ende März verkündete der Konzern für das 4. Quartal einen Nettogewinn von $3,47 je Aktie, und das war ein massiver Sprung im Vergleich zum Vorjahr zu den $2,22.
Auch diese französische 2CRSI begeistert die Börse. Dank der enormen Nachfrage nach den Hochleistungsservern für KI und so weiter schoss der Aktienkurs um fast 900% nach oben. Ein Blick in die Bilanz zeigt auch warum. Im ersten Halbjahr 2025/26 knackte der Umsatz die Marke von 200 Millionen Euro. Das entspricht, und jetzt hör mal zu, einem Wachstum von 880% beim Umsatz im Vergleich zum Vorjahr.
Ja, manchem sein Ganzes, würde ich da an der Stelle mal sagen. Auch die Aktionäre von Elmos Semiconductor hatten einiges zu feiern in letzter Zeit. Mit einem Plus von knapp 400% gehört die Aktie ja auch zu den Top-Performern der letzten 5 Jahre. Das Unternehmen hob seine Wachstums- und Rentabilitätsziele kürzlich erst nach oben an. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge, und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas, entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Das war jetzt ein schöner Ausblick auf diese Allzeithochkandidaten, aber jetzt fragen wir uns natürlich, wer eilt denn in Zukunft von Allzeithoch zu Allzeithoch?
Ja, macht Sinn.
Und das, Peter, das weiß nur Dirk selbst. Aber er hat uns ein bisschen was verraten, und zwar 4 Aktien von den 10. Die findet er aktuell besonders spannend. Und da wäre zum einen TDK. Das Unternehmen wurde 1935 in Tokio gegründet und das hat bis heute zahlreiche bedeutende wirtschaftliche Entwicklungen und Zyklen mitgemacht.
Ja, da ist einiges im Laufe der Zeit an und umgebaut worden. Ich kenne auch einige Leute, die da früher mal gearbeitet haben, by the way. Die stellten ursprünglich mal Werkstoffe für elektronische Bauteile her. Später entwickelte sich TDK dann zu einem globalen Elektronikkonzern, der Magnetbänder, Kassetten und also die Älteren erinnern sich daran, und andere Speichermedien produzierten. Mittlerweile baut TDK eigentlich eher Kondensatoren, Sensoren oder auch Spulen.
Die Aktie erreichte jüngst auf Basis ihrer wöchentlichen Schlusskurse ein neues Allzeithoch. das positiv interpretiert werden kann. Denn, da kommt jetzt Dirks Analyse ins Spiel, die sogenannte Rate of Change, also die Veränderung des Aktienkurses in den vergangenen 40 Wochen, stieg an. Das erinnert an die Zeit im September 2023, als der Aktienkurs von TDK auch auf ein Allzeithoch stieg und dann die Rate of Change eben auch anstieg. Und ja, bis dahin, bis heute hat sich die Aktie ganz gut entwickelt.
Ja, soll heißen, die Kursgewinne nahmen also von Woche zu Woche quasi zu. Börse ist optimistisch, zwar blieb die Nachfrage im Automobilmarkt im ersten Halbjahr 25 schwach, doch stieg die Produktion im ICT-Markt, beispielsweise bei Smartphones und Festplatten, im Vergleich zum Vorjahr dann an. Auf die Stärke kann sich TDK verlassen. Zudem hat sich das Unternehmen nicht das erste Mal neu erfunden.
So positiv aktuell die Börse gestimmt ist, eine Schwäche im E-Auto-Bereich zum Beispiel kann das Bild jedoch schnell eintrüben. Und wer jetzt einsteigt, der kann daher einen Stoppkurs zur Verlustbegrenzung setzen. Und da empfiehlt Dirk einen Marker bei 11,80 Euro. Und auch das Wechselkursrisiko sollten Anleger hierzulande natürlich beachten. Beim japanischen Yen ist das immer so eine Sache.
Absolut, da sollte man nicht blauäugig sein bei den Kursbewegungen, vor allem der letzten Monate. Jetzt kommen wir mal zu einem Kandidaten, bei dem wir das Problem Währung nicht haben, nämlich der österreichischen Bank BAWAG. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, will sie das irische Finanzinstitut PTSB für rund 1,6 Milliarden übernehmen. Zur Finanzierung soll die Dividende fürs erste Halbjahr gestrichen werden. Das klingt erstmal nicht nach einer richtig geilen Geldidee der Woche, oder?
Wart's ab, denn da steckt der Clou im Detail. Die meisten Analysten bewerten diese Dividendenkürzung extrem positiv, da die Bank damit nämlich einen klaren Weg zur Eigenfinanzierung aufzeigt und keine neuen Kredite aufnehmen will oder eine Kapitalerhöhung anstrebt. Und die Ausschüttung für das laufende Jahr könnte am Ende dennoch das Vorjahresniveau von immerhin 6,25 Euro je Aktie erreichen, da dann der gesamte Gewinn der zweiten Jahreshälfte einfach dafür herangezogen wird. Die Aktie der viertgrößten Bank Österreich stieg in den vergangenen 5 Jahren auch um ganz stattliche 435% und notiert neuerdings auf einem Allzeithoch.
Ja, für einen Finanzwert ist das schon ziemlich solide. Der Zukauf an sich ist eigentlich durchaus ganz spannend, denn der Bank gelingt damit in der Bilanzsumme der Sprung über die Marke von 100 Milliarden Euro. Die Österreicher setzen sowieso ziemlich massiv aufs Ausland und das rechnet sich, denn der Gewinn von BAWAG stieg im vergangenen Jahr um 13% auf 860 Millionen Euro.
Seit 2024 ist auch der Aktienkurs der BAWAG stark gestiegen und hat inzwischen ein Allzeithoch nach dem anderen erreicht und die Rate of Change, die seit mehr als 2 Jahren auch über der Nulllinie liegt, zeigt eben weiterhin, dass es nach oben gehen könnte. Wenn man die 40 Wochen anschaut, da gab es keine Verluste für Anleger. Und das signalisiert eben dem Beobachter einen zunehmenden Schwung und aufgrund ihrer hohen Dividendenrendite ist die Aktie doppelt spannend.
Ja, auf jeden Fall, die Rate of Change ist schon ein spannender Faktor. Wer übrigens die restlichen Allzeithochkandidaten mit richtig Momentum-Fantasie erfahren will, der sollte auf jeden Fall mal bei Focus Plus vorbeischauen und sich Dirks Geschichte reinziehen. Ich kann sie wärmstens empfehlen. Dirk kenne ich auch schon jetzt mittlerweile seit 30 Jahren und er ist die absolute Maschine am Bloomberg Terminal. Also keiner kann mehr Daten rausziehen aus diesen Maschinen als Dirkules, wie wir ihn liebevoll nennen. Am besten übrigens schaut ihr euch Focus Plus auf der App an. Da gibt's nicht nur den Artikel und auch jede Menge andere spannende Artikel, sondern auch unseren Podcast hier, die Mission Money Daily. Das ist doch mal was, oder Matze?
Unfassbar, Peter. Genauso unfassbar finde ich es übrigens, dass wir jetzt schon wieder am Ende dieser Folge sind.
Du willst doch nur ins lange Wochenende und ich kann's ja verstehen.
Ich muss nämlich auf den Fußballplatz.
So ist es. Der junge Leon will heute noch hoffentlich jede Menge Buden verhindern im Tor. In diesem Sinne entlassen wir Matze ins lange Wochenende und euch auch. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Liken, teilen und abonnieren nicht vergessen. Schönes Wochenende und dann hören wir uns am Montag wieder. Bis dahin. Ciao.
Servus.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen können.
Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack.
See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free. At ZipRecruiter.com/zip. That's ZipRecruiter.com/zip. ZipRecruiter.com/zip.